SWR 2.
In der Kontext-Sommerserie über die Grenzen überschreiten wir heute die Grenzen der Vernunft. Wir schauen zurück auf ein grausiges Kapitel der Schweizer Geschichte in der Zeit zwischen 1400 und 1800. In diesen vier Jahrhunderten wurden in der Schweiz mindestens 4000 sogenannte Hexen verurteilt und hingerichtet. Darunter waren auch zahlreiche Mädchen und Knaben unter 14 Jahren. Hexenkinder nannte man sie, und um sie ranken sich bis heute viele Tabus. Bisher waren allerdings nur Einzelfälle erforscht. Die Historikerin Nicole Bettle hat deshalb für ihre Dissertation insgesamt mal 130 Prozesse und Urteile unter die Lupe genommen, bei denen Hexenkinder involviert waren. Ihr Fazit? Das waren keine Fehlurteile. Auch wenn wir das aus heutiger Sicht gerne anders sehen würden. Hexenkinder. Hören Sie die Sendung von Maya Brändli.
Kaspar und Hans Bergmann, 1650-1651. Im Jahre 1650 kam es zu einem Familienprozess. Peter Bergmann erschien vor Gericht und klagte seine Ehefrau Barbara Bergmann am Rhein von Giswil an, Hexerei und Unzucht zu betreiben. Am 25. August wurde Barbara gemeinsam mit ihrem Mann Peter und ihrer Tochter Marie, Alter unbekannt, zum Tode verurteilt. Der sechsjährige Sohn Kaspar, der wie alle Familienangehörige der Unholderei verdächtig war, wurde sehr wahrscheinlich gleichfalls im August heimlich hingerichtet. Über seinen 8- bis 9-jährigen Bruder Hans oder Franz Bergmann wiederum sprach man am 16. Dezember das Todesurteil aus und übergab ihn dem Scharfrichter, damit dieser dem Knaben im Spital oder außerhalb desselben nicht weit davon unter Hinhaltung des nachlaufenden Volkes mit dem Schwerte das Haupt abschlagen sollte. Sein Leichnam wurde in geweihter Erde, aber in einem absonderlichen Ort bestattet.
Hexenkind war ein Begriff, der zwischen 1400 und 1800 sehr verbreitet war, erklärt die Historikerin Nicole Bettle.
Hexenkinder ist ein älterer Begriff, also der zeitgenössische Begriff, und beschreibt eigentlich ein Kind, das verwandt ist mit einer Hexe oder aus einer Familie stammte, die Hexerei ausübt, wo Mitglieder bereits hingerichtet wurden, angeklagt wurden oder aber einfach in Verdacht stehen. Andererseits bezeichnet man damit auch Kinder, die selbst infiziert oder verhext worden sind durch eine Hexe. Und als drittes ist es dann ein Schimpfname.
5 Merkmale sind es, die eine Hexe zur Hexe machen. Die Botschaft mit dem Teufel, wenn der Teufel also mit der betroffenen Person schläft, der Pakt mit dem Teufel, wenn dieser eine Person zu etwas Bösem verführt, dann der Hexenflug und die Teilnahme am Hexensabbat und der Schadenszauber, sei dies Hagel oder kranke Kühe oder ganz einfach einen Apfel, der im Hals stecken bleibt.
Für meine Lizenziatsarbeit recherchiert habe, bin ich auf diese Fälle gestoßen und ich war interessiert, wie viele Fälle es überhaupt in der Schweiz gibt. Und da es nichts Konkretes gab an Material, dachte ich, ich arbeite die selbst auf.
130 Fälle hat Nicole Bettle gefunden, Gerichtsprozesse, bei denen Kinder als Hexen involviert gewesen sind. Als Kinder galten damals Mädchen und Jungen bis zum Alter von 14 Jahren.
Die Kindheit selbst würde ich zwischen 1 und 7 festmachen, weil mit 7 ist das Kind eingeführt worden auf dem Hof, wurde als Magd weitergereicht, als Knecht, musste also selbst sein Geld verdienen, war dann eigentlich volljährig, hatte aber noch nicht die politischen Rechte. Die besaß es erst mit 14.
Von den rund 130 Kindern, die in der Schweiz nachweislich in einen Hexenprozess verwickelt gewesen waren, wurden 42 für schuldig befunden und hingerichtet. Die letzte Hinrichtung eines Kindes erfolgte 1712. Musik. Hexerei galt als Offizialdelikt und wurde deshalb grundsätzlich mit dem Tode bestraft.
Die Hexerei wurde schon immer bestraft mit der lebendigen Verbrennung. Bei den Kindern gibt es nur einen einzigen Fall, wo ich gefunden habe, wo explizit davon spricht, dass man ein Kind lebendig verbrannt hätte. Und das war ein Junge.
Dieser Junge war 12 Jahre alt. Er wurde 1661 im Kanton Fribourg als Hexe verurteilt und verbrannt. Sein Name ist nicht überliefert. Er war das erste und auch das einzige sogenannte Hexenkind, das nachweislich bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Die meisten anderen Kinderhexen wurden vorher als sogenannte Gnadenstrafe angesichts ihres Alters enthauptet oder erwürgt und erst dann verbrannt. Es sind in der Schweiz einzelne Kinderhexenfälle aufgearbeitet worden. Es fehlt allerdings an einer Übersicht. Und deswegen hat Nicole Bettle alle Quellen und alle Fälle, die bekannt und bearbeitet worden sind, zusammengetragen und gesichtet. Sie hat sich auf diejenigen Fälle konzentriert, deren Rechtsakten oder zumindest Teile davon noch vorhanden sind. Und das sind vorderhand eben diese 130 Fälle. Einige sind noch unentdeckt, viele sind verloren gegangen und deswegen geht die Historikerin davon aus, dass in der frühen Neuzeit wesentlich mehr als 130 Kinderhexen verurteilt und hingerichtet worden sind.
Meine Grundfragen waren, wie viele Kinder ich überhaupt finde, wie die Geschlechtsaufteilung ist und wie alt diese Kinder waren.
Die meisten Kinderhexen waren zwischen 8 und 12 Jahre alt. Der Anteil der Knaben überwiegt im schweizerischen Schnitt. In den einzelnen Kantonen hingegen gibt es deutliche Unterschiede.
Also zum Beispiel in Graubünden waren es vor allem Mädchen, in Obwalden waren es vor allem Knaben. In anderen Kantonen teilweise dann genauso viele Mädchen wie Buben.
Die Kantone unterscheiden sich auch stark in Bezug auf die Menge der Kinderhexenprozesse.
Also die Kernzonen wären so Graubünden, Obwalden, Fribourg, Luzern teilweise noch.
In den Städten kam es vergleichsweise selten zu Kinderhexenprozessen. Wenn doch, waren es Kinder, die vom Land in die Stadt vor Gericht gebracht wurden.
Was man sieht, ist, dass wo die Gerichtsbarkeit sehr ausgeprägt war, weniger Kinder, aber auch weniger Erwachsene angeklagt wurden, als auf den ländlichen Gebieten, wo die Gerichtsbarkeit zersplitterter war.
Wo die Gerichte schwächer waren, war der Druck auf die Hexen größer. In den Dörfern und kleineren Gemeinschaften, wo man sich besser kannte, wollte man verdächtige Personen loswerden, notfalls auch mit Gewalt.
Da gibt es eine Familie, die dritte Generation, wegen Hexerei in Verdacht. Die haben ein Kind, das geht zur Schule. Dann heißt, oh, meine Kinder gehen mit einem Hexenkind in die Schule. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unser Kind verzaubert wird oder auch eben angesteckt wird. Die haben dann halt protestiert und zum Teil also massive Drohungen ausgestoßen, wenn das Kind nicht aus der Schule genommen wird. Die Gewalt wird schon angedeutet. Man würde sonst selbst reagieren, wenn es die Schule nicht tut oder dann eben so die Obrigkeit selbst nicht.
Die Eltern haben aufgrund des Druckes die Kinder aus der Schule genommen. Oft aber haben auch die Behörden reagiert.
Es gibt zum Beispiel einen Fall in Schaffhausen. 5 Kinder haben da eine Frau bezichtigt, eine Hexe zu sein. Zur selben Zeit haben die Kinder behauptet, selbst Hexen zu können. Man hat dann groß diskutiert, was mit dieser Frau passiert, was mit den Kindern passiert. Unter anderem wurde dann eben auch aufgeführt, dass Nachbardörfer und Gemeinden nicht mehr Wein kaufen wollen bei ihnen. Und schon deshalb müssten die Kinder weg. Und die Kinder hat man dann sehr wahrscheinlich abgeschoben in andere Gemeinschaften.
Also in Nachbarsdörfer, in Kirchgemeinden, in die Städte, wo sie in Zünften untergebracht oder von kirchlichen Institutionen aufgenommen wurden.
Jagli Weidmann, 1713. Der 6- bis 7-jährige Jagli Weidmann von Luffingen war weise und ein bekannter Bettlerjunge. Im Jahre 1713 wurde er wegen Handel mit dem Satan im Öttenbach eingekerkert. Laut Gerichtsakten war dies nicht seine erste Gefangennahme. Bereits 2 Jahre zuvor war er wegen Teufelskünsten eingesessen. Diesmal hatte er in Anwesenheit ehrlicher Leute geprahlt, er werde auf den Gaiberg fliegen. Dazu habe er von einem schwarzen Mann ein rotes Selblein bekommen, mit dem er sich nur die linke Hand und den rechten Fuß bestreichen müsse. Einige Zeugen sagten aus, dass sie die Hexensalbe zwar nie gesehen hätten, doch hätten sie oft beobachtet, wie sich der Knabe mit verschränkten Armen und Beinen niederlege, so als wolle er einschlafen, und darauf 2 Stunden vollkommen unempfindlich bleibe. Beim Erwachen erzählt er dann jeweils, dass er jetzt auf dem Gaiberg bei einem Tanz und bei einer Mahlzeit gewesen sei, wo er Rossfleisch, aber kein Brot bekommen habe. Außerdem hätte er berichtet, dass der schwarze Mann ihn gelehrt hätte, Mäuslein und Fliegen zu machen, sowie Schlösser aufzutun. Die Richter ihrerseits führten seine Aussagen auf kindliche Fantasien zurück und sahen die Schuld in einer schlechten Aufsicht und einem Mangel an Gebeten. Daher entschieden sie, dass der Junge bis auf sein Besserbefinden in dem Öttenbach verbleiben, durch Herrn Pfarrer Ulrich in dem Handel des Heils unterwiesen und auf ihn gefließen Aufsicht gehalten werden solle.
In der Schweiz hat auch die Inquisition sich mehrmals der Kinder angenommen. Dieses kirchliche Gericht hatte vor allem Hexen und Ketzer im Visier und war wegen seiner grausamen Foltermethoden weit herum gefürchtet. Diese Inquisition hatte auch in der Schweiz eine Rolle gespielt. Sie hat allerdings, anders als im restlichen Europa, keine Kinder verurteilt oder gar hingerichtet. Eher das Gegenteil war der Fall.
In der Schweiz gibt es keinen einzigen Fall, wo ein Kind vor die Inquisition gestellt worden wäre und angeklagt und hingerichtet. Also die Kinderhexenprozesse wurden alle vor weltlichen Gerichten geführt. Und es gibt sogar einige Fälle, wo die Inquisition versucht hat, die Kinder dann vor den Strafen oder Todesstrafen zu bewahren. Die haben sich also mehrheitlich für die Kinder eingesetzt.
Kinder kamen vor Gericht als Angeklagte, aber zunehmend, je länger diese Hexenverfolgungen dauerten, immer öfters als Ankläger. Sie bezichtigten Nachbarn, Lehrer, Geschwister, Vater, sehr oft ihre Mutter der Hexerei, erzählten, diese können zaubern, fliegen, Kühe verderben, Unglück herbeisagen. Allerdings, oft wurden auch die Kinder oder manchmal nur die Kinder hingerichtet, wenn sie jemanden der Hexerei bezichtigten. So war das auch passiert beim ersten Kinderhexenprozess 1571 in Schwyz. Der 12-jährige junge Galilatz hatte seine Mutter der Hexerei bezichtigt. Gegen die Frau wurde das Verfahren nicht eröffnet, man glaubte dem Jungen nicht. Er hingegen wurde hingerichtet und als Hexe verbrannt.
Täter und Zeuge sind fließend. Wenn ein Kind im Grunde genommen in Verdacht stand der Hexerei, war es automatisch Zeuge auch, weil es musste im Grunde genommen von der Vorstellung her durch einen Erwachsenen dazu gebracht worden sein. Auf der anderen Seite, wenn es Zeuge war, geriet es automatisch in Verdacht, selbst Täter zu sein, weil nur alleine dieses Zusammenkommen von Hexe oder Teufel und Kind das Kind eigentlich schon also zu einem Verdächtigen werden ließ.
Die Kinder denunzierten nicht nur Erwachsene, sondern sie bezichtigten sich zuweilen gerade lustvoll selber der Hexerei. Immer wieder kam es vor, dass sie freimütig erzählten, wie sie zum Hexensabbat gefahren seien, dort der Unzucht zugeschaut oder selber teilgenommen hätten.
Und die Erwachsenen gingen damals nicht davon aus, dass die jetzt irgendwas erzählen. Die gingen davon aus, dass das stimmt. Wobei es dann immer wieder Erwachsene gibt, die auch versucht haben, diesen Kindern das auszureden. Und die Kinder blieben dann aber fest bei ihrer Aussage.
Wenn damals Kinder hingerichtet wurden, so bezogen sich die Richter auf eine alte, seit langem gültige Rechtstradition. Diese erlaubt Hinrichtungen dann, wenn die sogenannte Bosheit nachgewiesen werden konnte. Kirchenvater Augustinus fragte sich zum Beispiel bereits im 4. Jahrhundert, wie das Böse in die Welt, in die Kinder gekommen sei. Er war überzeugt, dass Dämonen versuchen, in die Menschen hineinzufahren und sie so zu besitzen. Rund 800 Jahre später hat Thomas von Aquin sämtliche Theorien von Augustinus übernommen und weiterentwickelt. Er beschreibt, wie der sexuelle Akt zwischen Teufel und Hexe zu Hexenkindern führt und wie damit das Böse in die Welt kommen kann. Das Ziel des Teufels ist die totale Herrschaft der Welt und die von ihm besetzten Hexen und Hexenkinder sind seine Werkzeuge. Für die Gemeinschaft sind diese Menschen enorm gefährlich und müssen deshalb vernichtet werden. Diese Bosheit, heute würde man sie mit dem Begriff kriminelle Energie übersetzen, hat sich als Rechtsbegriff im Verlauf der Zeit zwar gewandelt, die Bosheit aber blieb für den zeitgenössischen Richter verbindlich. Wenn also bei einem Menschen Bosheit festgestellt wurde, so war es egal, ob es sich dabei um ein Kind oder um einen Erwachsenen handelte. Das mag aus heutiger Sicht grausam erscheinen, aus damaliger Sicht war das juristisch korrekt. Wie kamen die Kinder dazu, solche Dinge zu erzählen? Warum haben sie sich und andere so schwer belastet mit ihren fantastischen Geschichten, die für sie oder ihre Familie zum Tode führen konnten? Die wenigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die über Kinderhexen arbeiten, meist Theologen oder Juristinnen, wählen einen sozialpsychologischen Erklärungsansatz. Sie gehen beispielsweise davon aus, dass diese Kinder misshandelt oder sexuell ausgebeutet worden sind, dass sie verwahrlost gewesen seien und deshalb solche Fantasien entwickelt haben. Oder dass die Kinder am Gericht massiv unter Druck gesetzt worden sind. Erklärungen, denen die Historikerin Bettle aufgrund der Quellenlage nicht zustimmen kann. Zu viel Spielraum für Interpretationen stellt sie da fest und deswegen hält sie sich an die Fakten. Es gab Kinder, die freiwillig und gerne viel erzählten. Es gab andere Kinder, auf die psychischer Druck ausgeübt wurde. Es gab insgesamt 17 Fälle, wo die Kinder gefoltert worden sind, allerdings nie so brutal, wie es bei den erwachsenen Hexen der Fall war. Fakt ist aber auch, dass immer wieder verschiedene Richter versucht haben, die Kinder von ihren verheerenden Aussagen abzubringen. Und dann, dem Gesetze folgend, gezwungen waren, diese Kinder hinzurichten, wenn sie trotzdem an ihren Geschichten und Aussagen festhielten. Warum die Kinder das taten, meint Nicole Bettle, kann man aus heutiger Sicht nicht beantworten. Zu wenig genau oft die Gerichtsprotokolle, zu unterschiedlich die einzelnen Fälle, zu wenig bekannt die sozialen Hintergründe. Fest steht nur, dass die Kinder sehr viel wussten über Hexen, über Hexerei und darüber in allen Details Erstaunliches zu erzählen wussten. Weil, so Nicole Bettle, Hexerei auch außerhalb des Gerichtssaales ein großes Thema war und immer wieder als Erklärung herbeigezogen wurde, wenn man etwas nicht erklären konnte.
Da wohnt man in einem Dorf mit 50 Leuten, eine Frau wird krank, man weiß nicht warum, dann redet man von der Hexerei. Man spielt Hexe auf der Straße als Kind und man hört in der Kirche davon. Also die Kinder sind darauf vorbereitet worden. Achtung, aufpassen, es gibt Hexen, es gibt den Teufel und die können dir begegnen.
Was aber haben denn diese Kinder tatsächlich verbrochen? Weswegen hatte man solche Angst vor ihnen, dass man sie umbrachte?
Das ist eigentlich in den allerwenigsten Fällen zu eruieren. Weil im Grunde genommen steht schon die Hexerei im Vordergrund, nur die Hexerei ist einfach nicht ein Tatbestand. Wenn jemand von Hexerei-Delikt spricht, dann hat man natürlich auf der einen Seite diese Merkmale der Hexerei und auf der anderen Seite wird die Hexerei in den Protokollen selbst immer wieder mit anderen Delikten in Verbindung gebracht. Also zum Beispiel ein Kind hat Brandstiftung begangen, und deshalb Hexerei. Also das Böse ist in ihn, in das Kind reingefahren und deshalb hat es das getan. Oder Diebstähle, Sodomiefälle. Man kommt bei der Hexerei, kommen eigentlich immer mehrere Delikte zusammen.
Immer wieder wird heute behauptet, diese Kinder seien unschuldige Opfer einer verblendeten und abergläubischen Justiz gewesen. Dieser Eindruck wurde unterstützt durch die Tatsache, dass die Richter sich vor allem um die sogenannten Hexenmerkmale kümmerten. Hatte ein Kind Kontakt mit dem Teufel? Kann ein Kind Mäuse zaubern? Tatsächlich kriminelle Handlungen, die dazu geführt hatten, dass diese Kinder überhaupt in den Verdacht der Hexerei gerieten, waren bei solchen Prozessen kaum ein Thema. Und das erweckt einen falschen Eindruck von diesen Kindern. Es waren oft verhaltensauffällige Kinder. Heute würde man sie als Kriminelle bezeichnen, die immer wieder ganze Regionen in Angst und Schrecken versetzt haben.
Ja, also es gibt zum Beispiel einen Fall, es waren drei Kinder, die haben 17 Dörfer in Asche verwandelt. Die haben also wirklich ein Dorf nach dem anderen angezündet.
Auch in Basel-Stadt versetzte 1641 eine Gruppe von Straßenkindern, sie nannten sich selber die Schwarzen Buben, die Stadt durch Einbrüche in helle Aufregung.
Über diese Buben wissen wir eigentlich nur, dass es sie gegeben hat und dass ein Teil von ihnen dann hingerichtet wurde. Ein Teil wurde verbannt. Interessant ist, dass überhaupt solche Banden damals schon existiert haben und auch eben auch schriftlich aufgeführt werden. Aber man weiß nichts über sie.
Diese Kinder standen zwar im Verdacht der Hexerei, sie kamen aber als normale Kriminelle vor Gericht. Solche Fälle hat Nicole Bettli zwar der Vollständigkeit halber auch aufgenommen, sie hat sie aber nicht als Hexenprozesse klassifiziert. Dass Hexerei und sogenannte normale Kriminalität sich nahe waren, sieht man daran, dass der Schadenszauber zu den am häufigsten genannten Hexenmerkmalen zählt.
Sei das Wettermachen, sei das das Vergiften von Menschen und Vieh. Also da kommen unglaublich viele Delikte, wie wir sie jetzt nennen würden. Brandstiftung, Diebstahl, da kommt alles Mögliche drin vor.
Delikte also, die auch ohne den Glauben an Hexerei den Ruin der geschädigten Person bedeuten konnten. Damals kannte man keine Versicherung, die dafür aufkam, wenn das Haus niedergebrannt worden war.
Also es gibt zum Beispiel eben einen Fall jetzt über einen Sodomiten, ein Knabe, ich glaube 14 war der. Der hat sich da an mehreren Ziegen und Schafen vergangen und die mussten dann alle getötet werden, weil man hatte Angst, nicht, dass da so Mischwesen entstehen. Die hat man dann alle getötet und der Rat da beklagt sich, dass die Eigentümer jeden Tag vor der Türe stehen, weinend um Entschädigung flehen, nicht, weil sie eigentlich alles verloren haben, was sie je besessen haben.
Was genau die Hexenkinder wirklich getan haben, lässt sich in den Gerichtsakten nicht finden. Fest steht aber, dass diese Kinder von der Gemeinschaft als große Gefahr wahrgenommen wurden.
Kinder haben getötet, haben Brandstiftung begonnen, haben also wirklich ganze Existenzen ausgelöscht. Man hatte unglaublich Angst vor diesen Kindern.
Dies sind dunkle Zeiten, es lässt sich nicht leugnen.
Harry, sag mir, wo er ist. Wo er ist.
Unsere Welt war nie einer größeren Bedrohung ausgesetzt als heute.
Harry Potter, das wohl bekannteste Hexenkind überhaupt.
Nicht allein führen, Mr. Potter.
Der Junge stellt sich dem Bösen mit all seiner Macht entgegen. Oder Twilight.
Du bist so unfassbar stark, das musst du mir mal erklären.
Was wäre denn deine Theorie?
Ich dachte an radioaktive Spinnen und Kryptonit.
Der Stoff, aus dem die Superhelden sind? Wenn ich aber nicht der Held bin, wenn ich der Böse bin.
Zwei junge Männer kämpfen um die Liebe eines Mädchens. Der eine Junge ist ein Vampir, der andere ein Werwolf. Kaum ein Teenager, der nicht gebannt verfolgt, wer von den beiden nun die schöne Bella gewinnt. Krabat, der Zauberer von Oz, Bibi Blocksberg, Sabrina total verhext. Sie boomen die Geschichten von Kindern, die über magische Kräfte verfügen. Sie beflügeln die Fantasie und füllen die Kassen. Kürzlich prangte auf dem Titelblatt des Wochenmagazins Der Spiegel die Schlagzeile «Mordswut». Eine ausführliche Recherche über Jugendliche, die grundlos Passanten niederschlugen, ohne mit der Wimper zu zucken den Tod ihrer Opfer in Kauf nehmend. Kriminelle Jugendliche, die in Großstädten zunehmend Angst und Schrecken verbreiten. «Kinder der Finsternis» nennt sie das Wochenmagazin Der Spiegel und fragt sich, wie das Böse in diese Kinder gekommen ist. Kinder der Finsternis, Hexenkinder, Kinderhexen. Ob Fantasie oder konkrete Jugendkriminalität, sie beschwören die Angst vor dem Untergang der Welt, die Angst vor dem Untergang der Gesellschaft. Es sind die gleichen Wörter, die gleichen Bilder, ähnliche Phänomene, die heute die Fantasie der Teenager beflügeln oder die Pädagogen, Richter, Medien und Öffentlichkeit beschäftigen, wie sie damals die Zeitgenossen der Antike des Mittelalters, der frühen Neuzeit, beschäftigt haben. Auch wenn diese Hinrichtungen von Kindern aus heutiger Sicht kaum zu ertragen sind, so kann man sie, juristisch gesehen, aber nicht als Fehlurteile bezeichnen, meint die Historikerin Nicole Bettli.
Aus meiner Sicht nein. Es gibt bestimmt Fälle, da müsste man jetzt näher forschen, wie jetzt jeder Kanton, da müsste man jetzt wirklich überall alles aufarbeiten und schauen, wie war das in diesem Kanton.
Was aber nur in ganz wenigen Einzelfällen wirklich gemacht worden ist. Nicole Bettli, die per Zufall auf diese Kinderhexen gestoßen ist, hat dabei auch wissenschaftshistorisch eine spannende Entdeckung gemacht. Dass es nämlich zu diesem Thema vor rund 150 Jahren sehr wohl Forschungen gegeben hat, die dann aber plötzlich aus dem Blickfeld verschwunden sind.
Die meisten Altersangaben kennen wir eigentlich heute durch die frühesten Hexenforscher, die ja so Mitte 19. Jahrhundert mit der Aufarbeitung begonnen haben, bis 1950 ungefähr mit der letzten Arbeit von Guido Bader, der ja eine Zusammenfassung über die Hexenprozesse in der Schweiz geschrieben hat, 1945. Bis dahin findet man diese Fälle noch bei den Forschern und dann verschwinden sie plötzlich. Also ich gehe davon aus, dass da eine gewisse Tabuisierung eine Rolle gespielt haben.
Eine Tabuisierung, die wahrscheinlich mit den Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges und den Legitimierungsversuchen der Nazis zusammenhängen. Man wollte nicht wahrhaben, dass auch in der Schweiz noch bis in die frühe Neuzeit Kinder hingerichtet wurden. Und dass man diese Urteile nicht als Justizirrtümer abtun kann, sondern sie als rechtlich korrekte und aus damaliger Sicht meist faire Prozesse bezeichnen muss, meint die Historikerin Bettle.
Mit den 50er Jahren kam ja auch die schöne Zeit, nicht? Man wollte wieder lachen, man wollte wieder schöne Dinge hören. Da wollte man sich nicht mit Kindern auseinandersetzen, die da verurteilt wurden wegen Hexerei, denke ich mir.
Dass die Kinderhexenprozesse auch in den folgenden Jahren vor allem als blinder Fleck der Wissenschaft entzogen blieben, hatte mit der Frauenbewegung zu tun. Diese interessierte sich zwar ausführlichst für Hexen und hatte auch entsprechende Forschungen vorangetrieben. Männer und Kinder kamen da aber keine vor. Hexen hatten weiblich zu sein, auch wenn das historisch kompletter Unsinn war, meint Nicole Bettle. Und die Hexen blieben weiblich, bis noch vor kurzem.
Ende der 90er kam zum ersten Mal überhaupt ein Werk raus von Rolf Schulte über die männlichen Hexen. Und auch da kam hervor, dass also jede vierte Hexe ein Mann war.
Immer wieder dreht sich alles um die Frage, warum diese Kinder sich selber der Hexerei bezichtigt haben, wer sie dazu getrieben, wer sie genötigt haben mag. Warum haben diese Kinder zuweilen willentlich ihre Mutter, ihren Vater, ihre Geschwister und Nachbarn der Hexerei bezichtigt, in Kauf nehmend, dass die Angeklagten auf dem Scheiterhaufen verbrennt wurden? Wie können Kinder so grausam sein? Können Kinder überhaupt so grausam sein? Oder ist daran nicht die Gesellschaft schuld, die die Kinder zu Tätern und damit zu Opfer werden lässt? Wie beurteilt man ein Justizsystem, eine Gesellschaft, die ihre verhaltensauffälligen Kinder hinrichtet? Darf man ein solches System als legitim bezeichnen? An dieser Frage entzünden sich die Gemüter, wie Nicole Bettle ganz direkt erfahren musste, als sie im Forschungsmagazin Horizonte über ihre wissenschaftlichen Auswertungen berichtete. Sie wurde heftig angegriffen.
Also als erstes wurde mir vorgeworfen, dass ich überhaupt dieses Thema aufgreife. Das ist wahrscheinlich wieder ein Link. Warum hat man es tabuisiert, nicht, die letzten Jahre? Verständlich ist es mir nicht, weil als Historikerin habe ich das Recht, jegliches Thema aufzugreifen und zu bearbeiten. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, zu moralisieren oder zu bewerten, sondern einfach die Darstellung.
Der Hauptvorwurf, mit dem sich Nicole Bettle konfrontiert sah, war, dass sie mit ihrer Arbeit die Hinrichtung von Kindern legitimieren würde.
Man hat das eigentlich so was wie ja, als eine Rechtfertigung angeschaut, dass man Kinder töten dürfte. Völlig absurd. Also ich meine, schon alleine der Vorwurf, dass ich mit dem Aufgreifen dieses Themas ein derartiges Vorgehen rechtfertigen würde, ist absurd. Natürlich war das absolut schrecklich, der Gedanke, dass man Kinder hingerichtet hat, verbrannt hat, geschlagen hat und das ganz schrecklich. Aber ich dachte, diese Kinder haben das Recht auf Überlieferung und es wird Zeit, dass man eben, wenn man schon über Hexenverfolgung, Hexenprozesse oder Hexenbild redet, muss man mal erst alle Fakten zusammentragen und wenn man halt nur über Frauen schreibt, nur über Männer schreibt, dann fehlt einfach ein Stück.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.